Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, wie immer präsentiert von Swift. Und heute haben wir eine ganz besondere Aufnahmesituation. Tanja ist mal wieder in Köln und ich bin in der Türkei. Also wir haben es in letzter Zeit nicht wirklich geschafft, uns mal live zu sehen.
Ja, wir haben dieses Jahr bisher einen sehr entgegengesetzten Kalender. Immer wenn ich zu Hause bin, bist du unterwegs und immer wenn du unterwegs bist, bin ich in Köln. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal wieder live. Ansonsten FaceTime ist ja auch in Ordnung.
Yes, yes. Solange die Internetverbindung das mitmacht, ist FaceTime eine gute Ersatzlösung. Aber ja, wie du sagst, ich war jetzt wirklich lange in Köln und du nicht ein einziges Mal. Bei mir sind viele Klassiker ausgefallen, aus verschiedensten Gründen, das kann ich später erklären. Und du hast eigentlich die komplette Klassiker-Kampagne mitgenommen in Belgien. Und jetzt bist du wieder nach Hause gekommen und ich bin zur Türkei-Rundfahrt abgereist. Und ich glaube, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, war ich ja noch live beim Rennen bei Tirreno Adriatico. Bin ich ja noch mal in Sanremo und so dazwischen gefahren. Also eigentlich einiges an Rennen passiert bei uns. Da haben wir ein bisschen was aufzurollen, was sowohl bei mir als auch bei dir passiert ist. Aber lass uns doch gerne mal bei dir anfangen.
Also ich freue mich jetzt sehr, nach 2 Wochen Aufenthalt in Belgien wieder in Köln zu sein. Also Belgien ist zwar immer schön zum Rennen fahren, weil das Publikum sehr angenehm ist, aber Belgien als Ort zum dauerhaft Verweilen, grenzwertig manchmal. Und da freut man sich dann doch sehr, wenn man die Heimreise irgendwann antritt, weil natürlich auch zwischen den Rennen immer sehr viel Anspannung da ist und wenn man dann doch 24 Stunden mit jemandem auf dem Zimmer ist und sich nicht so richtig zurückziehen kann, dann werden so 2 Wochen auch mal lang.
Ja, wir hatten ja ein bisschen wir hatten eine entgegensätzliche Meinung zu dem Hotel, wo du warst, weil als ich in deiner Instagram-Story gesehen habe, dass du im Gent Expo Hotel bist, habe ich dir geschrieben, oha, das tut mir leid, dass du 2 Wochen da verbringen musst. Und du meintest, dass das Hotel ganz cool ist und ich habe da auf jeden Fall andere Erfahrungen gemacht.
Ja, ich musste diesbezüglich auch ein paar Mal an dich denken, weil sich in diesen 1,5 Wochen, also wir waren vorher in einem anderen Hotel, und dann 1,5 Wochen in Gent, direkt gegenüber von IKEA, was mein Highlight war, worauf ich mich sehr gefreut hatte. Ich musste dann aber eigentlich meine Meinung so ein bisschen revidieren, weil das letzte Mal, dass ich da war mit dem Team, waren wir insgesamt, glaube ich, 1 oder 2 Nächte dort. Und dafür war es mega angenehm, weil es auch kalt war und wir die Fenster zulassen konnten. Jetzt war es diesmal relativ warm am Anfang und dementsprechend heiß in den Zimmern. Dann mussten wir die Fenster offen lassen, aber das ist direkt an der Autobahn. Das heißt, es war sehr, sehr laut. Zusätzlich sind da immer noch so Tagungsräume. Das heißt, es waren sehr viele betrunkene Menschen, die einer Tagung beigewohnt haben und abends vor dem Hotel am Haupteingang sich lautstark unterhalten haben. Das heißt, an Schlafen war teilweise nicht so richtig zu denken. Und was natürlich der längere Aufenthalt dort mir dann auch gezeigt hat, war, dass dieses Essen, das sie da haben, tatsächlich jeden Tag null variiert. Also wenn man 2 Tage da ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber bei 1,5 Wochen gibt es eben null Variation. Und es gibt mittags immer trockene Nudeln, trockenen Reis, sehr trockenes Hühnchen und das halt immer und immer wieder. Und spätestens so nach 5 Tagen wird es ein bisschen zäh. Deshalb, ich würde nicht sagen, dass es das schlimmste Hotel ist, aber es ist ein bisschen weiter runtergerutscht in meiner Highlight-Liste. Und ich war zwar 3-mal bei IKEA drüben, aber es hat es doch nicht ganz aufgewertet.
Cool, da warst du schon 3-mal öfter bei IKEA als ich, in Gent zumindest. Ja, also die Story zu mir oder von mir zu dem Hotel ist, dass ich auch, glaube ich, mittlerweile schon, glaube ich, 2 oder 3 Klassiker-Kampagnen da verbracht habe. Meistens mit Katjuscha waren wir da im Hotel. Und wie du auch sagst, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich da manchmal 2, 2,5 Wochen am Stück verbracht habe, von dem ersten bis zum letzten Klassiker-Rennen. Und dann hat man sich, glaube ich, umso mehr auf die Rennen gefreut, weil mal was passiert ist. Ja. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt, es gibt dieses Hotel, da gibt es einen großen Parkplatz, da gibt es noch Ikea und da ist man eigentlich eingeschlossen von einem Autobahnring. Ja. Das heißt, da ist auch nicht wirklich viel mit rausgehen. Und dann das mit dem Essen war bei uns genau dasselbe. Ich meine, wie du sagst, die Qualität des Essens war alles gut, nur wenn man halt 2 Wochen jeden Tag immer das Gleiche isst, meistens auch noch zum Mittag- und Abendbrot dasselbe, dann ja, schlägt das auch auf die Moral. Und auch dieses Tagungshotel war auch bei uns, dadurch, dass man muss sich vorstellen, es ist wie so ein Quadrat gebaut und die Zimmer sind außen und dann gibt es halt innen drin eine riesen Fläche, wo halt alles passiert. Und da ist halt so eine, zumindest als wir noch da waren, war da immer so eine Milchglaskuppel oben drauf. Ja. Das heißt, da ist halt auch nie Tageslicht reingekommen. Und das war auch mal so ein Punkt, dass man da gefühlt nie Tageslicht gesehen hat in dem Hotel. Und ich kann sagen, unser Highlight, wenn wir da dort waren, ich kann mich da an wilde Abende zurückerinnern mit Marco Haller und Nils Pullet, war beim Billardspielen. Wir hatten da große Billardturniere in der Bar, ist hinten ein Billardtisch. Und da haben wir eigentlich die meiste Freizeit verbracht, das kann ich sagen. Deswegen, als ich nur gesehen hatte, du bist beim Gent Expo Hotel, dachte ich mir nur, oha, jetzt macht Tanja mal meine Experience da damit durch, weil so schön wie Klassikerrennen fahren ist, wenn man beim Rennen ist, umso öde ist es dann, wenn man eigentlich auch zwischen den Rennen nichts macht und tagelang nur im Bett liegt und im Hotel verweilt.
Das stimmt. Ich habe die Zeit jetzt insofern genutzt, dass ich habe jetzt durch die Verletzung im letzten Herbst sehr viel Probleme beim Schlafen und mit der Matratze. Also dachte ich, es muss jetzt mal eine neue Matratze her. Und da ist ja immer so die Frage, bestellt man eine Matratze, legt man sie irgendwie Probe? Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt gegenüber von Ikea bin, dann kann ich ja einfach mal alle Matratzen Probe liegen. Und habe jetzt zumindest endlich mal eine Matratze ausgesucht. Und das nächste Highlight war, dass in unserem während unseres Aufenthalts in der Expo die Comic-Con war und dementsprechend hatten wir sehr viele Harry Potter und irgendwelche Manga verkleideten Menschen mit bunten Haaren, die dann zumindest über ein Wochenende ein bisschen Farbe ins Hotel gebracht haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt witzig. Werbung. Rose Bikes hat richtig viele gute News für euch am Start. Ich fange direkt mal mit dem Sneak Plus an. Das ist nämlich das neue Urban E-Bike, was Rose an den Start gebracht hat. Mit dem Bike könnt ihr echt ein Statement setzen. Das Rad ist gemacht für eine Fortbewegung ohne Kompromisse. Erobere deine Stadt mit einem E-Bike, dem man die elektrifizierte Power nicht ansieht. Mehr als nur ein Hingucker ist nämlich das Sneak Plus. Dank modernster E-Bike-Technologie und vollständig integrierter Komponenten meisterst du den Stadtalltag ab sofort mühelos schneller als mit dem Auto. Ein richtig cooles neues Bike, was sie da jetzt neu in der Kollektion haben, checkt das ab auf rosebikes.de. Wenn ihr da eh schon seid, könnt ihr euch auch gleich die neue Kollektion von Rose featuring Dwycon anschauen. White Beautiful, eine einzigartige Kollaboration initiiert mit einem Ziel, der Zusammenführung von Fashion und funktionaler Radbekleidung. Die Zusammenarbeit der beiden deutschen Brands vereinigt das Beste aus beiden Welten in einer exklusiven Kollektion. Wenn das nicht schon genug ist, oder als wenn das nicht schon genug wäre, hat Rose noch ein neues Bike am Start, das Bonero. Ein neues 140mm Trail Hardtail. Also für die Freaks da draußen, die auf sowas Bock haben, checkt das auch mal ab auf rosebikes.de. Und eine letzte News am 13. und 14. Mai. Ihr kennt den Stör in Köln wahrscheinlich schon. Der hat schon auf, aber der macht jetzt nochmal ein richtig großes Opening. Also es ist ja eine Riesenfläche und die wird ab dem 13. und 14. Mai jetzt ordentlich und komplett bespielt. Das heißt, für Leute, die aus der Umgebung von Köln kommen, ab dem 13. und 14. Mai hat der Store offen. Ich sag's nochmal, das Bonero gibt's jetzt bei rosebikes.de, das Sneak Plus gibt's bei rosebikes.de und genauso die neue Kollektion mit Dwycon. Viel Spaß damit. Werbung Ende. Aber jetzt sag mal, ich bin ja auch letztens, als ich deine Stories durchgeswiped habe und du ohne Triggerwarnung, bin ich auf einmal auf deine Fingerverletzung gestoßen beim Rennen. Was war denn da eigentlich los? Also wie liefen die Rennen und was ist mit deinem Finger passiert bei der Flandern-Rundfahrt?
Also die Rennen, es ging erstmal gut los eigentlich. Nockere Gent-Wevelgem war ich sehr zufrieden. Dwarsdor, so lala, gutes Rennen, sage ich mal, bis zum Kanarienberg. Da war ich ein bisschen out of position und dann hing ich so zwischen zwei Gruppen. Bin nicht mehr zur ersten gekommen. Und dann ist halt das Rennen so ein bisschen vorbei. Und Flandern-Rundfahrt ging eigentlich auch ganz gut los. Wir hatten schnell eine Fahrerin im Break und ich habe dann so ein bisschen die Spitze gemarschelt, sage ich jetzt mal. Und war immer in guter Position. Dann ging es in die Paddestrad und da habe ich mich einfach mit jemandem verhakt, also Scheibenbremse, Speiche, und bin dann gestürzt und habe wohl nicht von meinem Rad ablassen wollen, und deshalb habe ich den Lenker festgehalten und bin dann hatte meinen Finger eingeklemmt zwischen dem Lenker und dem Asphalt und bin da über den Boden geschlittert. Und dementsprechend, als ich dann aufs Rad gesprungen bin, habe ich es erstmal gar nicht gemerkt, bin dann direkt übers Kopfsteinpflaster der Gruppe hinterhergejagt, um wieder reinzukommen ins Feld, und dachte dann, dass dieses Pochen im Finger eben das Kopfsteinpflaster ist. Und als ich dann wieder auf dem Asphalt war, habe ich mal runtergeguckt und habe dann gesehen, dass entsprechend meinem Puls sich dieser Hautlappen immer auf und ab bewegt hat und ich muss da irgendwie so eine kleine Arterie verletzt haben. Und dementsprechend habe ich schon ziemlich stark geblutet und mein Rad sah dementsprechend aus, ich sah dementsprechend aus. Bin dann auch, als sich das Feld wieder so ein bisschen beruhigt hat, nach dem Kopfsteinpflaster zum Arztauto oder zum Doctor's Car nach hinten, was dann auch so ein bisschen ein Problem war, weil der Arzt sitzt rechts. Das heißt, ich halte mich mit der linken Hand am Auto fest, hatte die Verletzung aber an der rechten Hand und musste dann so freihändig neben dem Auto herfahren und dachte mir, jetzt sollte keine Windböe kommen, weil das wird wahrscheinlich auch unschön. Hab dann da einen Verband bekommen und bin dann wieder ins Feld gefahren. War dann direkt wieder hinter einem Sturz, bin selber nicht gestürzt, aber ein paar Leute sind in mich reingefahren, weshalb meine Kette sich zwischen kleinem Kettenblatt und Rahmen eingeklemmt hat. Das dann da mit so einer halblebigen Hand da wieder rauszufriemeln, hat irgendwie auch seine Zeit gedauert. Und dabei habe ich dann auch wieder den Verband verloren, habe dann wieder angefangen zu bluten. Bin dann wieder in die Gruppe reingefahren und habe kurz davor noch mal meinem sportlichen Leiter am Auto den Finger gezeigt. Und er hat mir dann nur relativ wortlos die Jacke rausgereicht und hat gesagt, fahr wieder zurück zum Teambus. Und so war dann der Tag für mich zu Ende.
Also das war deine erste, war das deine erste Flandern-Rundfahrt?
Das war meine erste Flandern-Rundfahrt, ja.
Ja, schade. Tut mir leid für dich auf jeden Fall. Ich sag mal so, dann sind wir, also ich will nicht sagen, dass du mir alles nachmachen musst, aber wir sind auf jeden Fall da im selben Club, weil ich bin die Flandern-Rundfahrt bis jetzt auch 3-mal gefahren und habe es noch nie ins Ziel geschafft bei der Flandern-Rundfahrt. Das ist echt? Das einzige Rennen, noch nie. Das einzige Rennen, wo auch aus verschiedensten Gründen 2-mal rausgestürzt. Einmal war die Rennsituation so, dass wir die Gruppe verpasst hatten damals und Nils war in der zweiten Gruppe und dann sind wir das Loch zugefahren und dann war nach dem Effort auch nicht mehr an den Zielfahren zu denken.
Ja.
Also hat verschiedenste Gründe. Und natürlich auch, dass die Flandern-Rundfahrt einfach ein super langes und ein super hartes Rennen ist und da zu finishen definitiv auch nicht einfach ist. Aber ich meine, das ist bei mir auch gerade in den letzten Jahren eigentlich, kommt es sehr selten vor, dass ich ein Rennen nicht ins Ziel fahre. Aber ich musste deswegen, also die Flandern-Rundfahrt, mit der habe ich auch noch sowas wie eine Rechnung offen. Jetzt muss ich wenigstens mal ins Ziel fahren als Profi. Zumal ich ja auch gerade die U23-Version gewonnen habe davon. Das ist, wenn man das so in Betracht zieht, dann denkt man sich, in der U23 habe ich gedacht, boah, das Rennen habe ich gewonnen, ich werde mal richtig gut auf Flandern-Rundfahrt-Profi. Turns out, 9 years later, nicht mal gefinisht.
Ja, also ich war ziemlich traurig auch, weil klar, wir sind dann 2-mal durch Udenade schon gefahren, an dem, also Start- und Zielort, für uns zumindest, und da hat man auf jeden Fall schon mal viel von dem Flair mitgenommen. Aber ich glaube, dann wirklich in den Kopfsteinpflaster anstiegen, sich also da nochmal das alles live anzuschauen, wäre schon sehr speziell gewesen. Deshalb war ich dann ziemlich traurig auszusteigen. Aber ich glaube, nachdem ich dann auch am nächsten Tag auf dem Rad saß, mit dem Finger, war es wirklich eine gute Entscheidung, weil Adrenalin verdeckt ja schon immer so ein bisschen das Problem und den Schmerz. Aber ich glaube, es war im Endeffekt die richtige Entscheidung.
Aber es ist jetzt keine längerfristige Verletzung oder so, die dich groß behindert, oder wie sieht das aus?
Nee, also ich hatte da jetzt für 5 Tage so einen Pflasterverband drauf. Ich habe nochmal mit Dirk gesprochen, ich kannte das auch noch aus dem Studium, dass man auch bei so Fingerteilamputationen, die oberhalb von dem Nagelweiß sind, kann man eigentlich wie so eine Hülle um den Finger machen und dann wächst der Finger eigentlich zum größten Teil wieder nach. Und das habe ich jetzt gestern zum ersten Mal aufgemacht. Es sieht nicht schön aus, aber es geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und da ich nächste Woche Roubaix fahre, ziehen ja vielleicht andere Finger optisch nach. Von dem her akzeptiere ich jetzt schon mal den Look.
Nee, bitte Paris-Roubaix mal ohne Sturz. Lass uns da mal bitte auf Holz klopfen.
Ich meinte nicht wegen Sturz, sondern ich meinte eher wegen Blasen und irgendwelchen Tape-Verbänden, die man anlegt.
Letztes Jahr hattest du ja keine Blasen. Genau. Deswegen, von daher, man kann ja direkt thematisch weitermachen. Das ist ja dein großes Ziel jetzt auch, was jetzt ansteht. Ne? Also die belgischen Klassiker fährst du natürlich auch gerne, aber ich glaube, die Leute, die den Podcast hier hören, die wissen, dass dein Herz auf jeden Fall für Paris-Roubaix schlägt.
Definitiv. Also Flandern, Dwarsdorf-Flanderin, da geht es mir dann doch ab und zu ein bisschen zu lang nach oben. Zumindest auch dafür, dass ich eben nicht dieses, zum einen kein gottgegebenes Gefühl fürs Positioning habe und vor allem auch nicht die Erfahrung, dass ich das irgendwie damit ausgleichen kann. Das heißt, teilweise ist dann halt für mich vorbei, nicht unbedingt, weil die Beine nicht da sind, sondern einfach, weil man halt mit 150, 200 Meter Rückstand zur Spitze in die Anstiege fährt. Da haben wir auch schon letztes Jahr schon drüber gesprochen. Und da kann man natürlich auch in Roubaix einiges verlieren, wenn man zu weit nach hinten ins Kopfschnellpflaster reinfährt. Aber zumindest ist dann nicht gleich selektiv im Anstieg, sondern eher selektiv auf dem Kopfsteinpflaster im Flachen und das liegt mir dann eher. Hoffe ich. Toi, toi, toi.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Das werden wir bestimmt in der nächsten Parallelweltenfolge auch besprechen, wie Paris-Roubaix lief. Aber sonst mach doch nochmal gerne ein abschließendes Fazit. Wie war deine Klassikerkampagne in Belgien?
Abschließendes Fazit. Eher deprimierend, muss ich sagen. Also ich finde es immer wieder schwer, als wenig erfahrener Fahrer. Also ich bin ja auch letztes Jahr zum allerersten Mal Klassiker gefahren eigentlich, weil ich vorher bei Canyon eigentlich nie im Klassiker-Team drin war, eben weil die Erfahrung gefehlt hat. Und dementsprechend kommt man immer mit viel Motivation und guten Beinen aus dem Winter und wird dann wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt, weil gerade da eben deutlich mehr dazugehört, als gute Beine haben. Und da muss ich jetzt so ein bisschen irgendwie mein Mindset wieder anpassen und vielleicht auch so ein bisschen den Reset-Knopf drücken, um wieder in diese gute Stimmung vom Anfang zu kommen. Gerade weil ich merke, dass die Beine gut sind und dann eher positiv gestimmt jetzt in den nächsten Rennen zu gehen, weil wenn ich jetzt, glaube ich, morgen ein Rennen fahren müsste, weiß ich nicht, wie gut es laufen würde, weil ich gerade vom Kopf her jetzt nach 2 Wochen Belgien ein bisschen kaputt bin, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Das machen die Klassiker auch mit einem. Und ich würde behaupten, dass 90% der Menschen oder der Frauen und der Männer, die Klassiker fahren, denen geht es genauso. Also da, also das sind so selektive Rennen, dass sowieso meistens dieselben Fahrer vorne sind, also aufgrund, weil die einfach super stark sind oder halt, wie du sagst, weil die auch genau das Formtiming gut getroffen haben, weil die gut in Position fahren sind und alles. Und 90% der anderen Fahrerinnen und Fahrer fahren mit demselben Gefühl nach Hause, dass man sich irgendwie dafür viel vorgenommen hatte. Und ja. Belgien ist so ein hartes Pflaster, dass man da immer schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und deswegen, drück auf jeden Fall irgendwie den Reset-Button, mach was, um den Kopf frei zu kriegen. Und dann kannst du, glaube ich, nach ein bisschen Training wieder in die neuen Rennen starten mit einem ganz neuen Gefühl. Ähnlich habe ich es auch jetzt gemacht, Richtung meiner zweiten Saisonhälfte schon.
Ja.
Ich bin ja gestern in die Türkei gereist. Jetzt steht die Türkei-Rundfahrt an. Aber ich hole mal ein bisschen weiter aus, um, sag ich mal, auch alle mitzunehmen, wie bei mir eigentlich die Saison seit Tirreno Adriatico verlaufen ist.
Gerne.
Da hatten wir den letzten Parallelwelten-Podcast aufgenommen. Da ging's, die Tirreno Adriatico kann ich mich noch gut dran erinnern, dass es eigentlich mit einem perfekten Leadout von unserem Zug und einem knappen zweiten Platz von Giacomo Nizzolo, ist das Rennen für uns noch sehr gut geendet. Glückwunsch auch nochmal an der Stelle an Phil Bauhaus, der da war richtig Gegenwind auf der Zielgerade, der kam richtig mit Schwung von hinten und hat Nizzolo noch den Sieg vor der Nase weggeschnappt, was für uns natürlich schade war, weil wir gerne gewonnen hätten, gerade nach der super Vorarbeit, aber trotzdem war die Performance für uns, hat viel Motivation gegeben. Dann stand Mailand-Sanremo bei mir auf dem Plan. Auch, sag ich mal, neben Paris-Roubaix eigentlich das Monument, was ich am meisten mag. Das sind so meine Top 2 Monumente. Und wir sind eigentlich, ist Tirreno Adriatico, war das immer so ein bisschen anders. Das ist meistens an einem Mittwoch losgegangen und ging an einem Dienstag zu Ende. Dieses Jahr ging es aber von Montag bis Sonntag, was dazu führte, dass dann 5 Tage zwischen Tirreno Adriatico und Mailand Sanremo waren. Und eigentlich, glaube ich, wir Fahrer so ein bisschen gedacht hatten, okay, 5 Tage, die wird man jetzt nicht in Italien verbringen. Aber sind wir doch, und also wir sind in Italien geblieben, was natürlich auf der einen Seite persönlich immer ein bisschen schade ist, weil man nach einer Woche Rundfahrt nochmal eine Woche verliert, bei der man nicht bei der Familie sein kann. Auf der anderen Seite sind wir mit einem Erfolgserlebnis aus Tirreno Adriatico rausgegangen, und es war mega cool, dann diesen Spirit eigentlich über die Woche mit nach Sanremo zu nehmen. Muss ich das so vorstellen, dass wir dann direkt vom Adriatischen Meer wieder hochgefahren sind nach Sanremo, haben dort 2-3 Tage verbracht, haben uns wirklich das Finale mehrere Male angeschaut, und ich muss echt sagen, dass auch da habe ich nochmal richtig gemerkt, wie auch gerade Giacomo für dieses Rennen brennt. Da hat uns wirklich da jeden Gullideckel und jede Kurve nochmal erklärt, und da machen wir das und dann machen wir Folgendes.
Ja.
Von daher war das wirklich, der hat uns so richtig heiß gemacht. Dann sind wir hochgefahren nach Mailand, wo der Start war, haben da die letzten 2 Tage vorm Rennen verbracht. Da ist dann einfach wirklich viel im Bett liegen, viel nichts machen angesagt und Carboloading vor allen Dingen, weil man dann natürlich 300 Kilometer das längste Rennen fährt. Und ich hatte vorm Rennen, habe ich, wenn man, sag ich mal, da ja ein bisschen einen klaren Verstand hatte, dachte ich mir so, okay, ich glaube, ich hoffe natürlich, dass es heute ein Sprint wird, aber wenn ich mir so die ganzen Rennen anschaue, weil das war ja ähnlich wie im Frauen, war es auch im Männerfeld gerade so, dass ja viele Favoriten auch absagen mussten. Also es war kein Bennett am Start, kein Ewan am Start. Viele Sprinter sind ausgefallen. Wer aber am Start war, war Tadej Pogacar und Wout van Aert, und die müssen dann nicht auf die Sprinter warten. Ja. Und dementsprechend ist eigentlich genau das passiert, was passiert ist, dass wir hatten den ganzen Tag schon einen guten Rückenwind. Also ich glaube, wir sind die 300 noch was Kilometer irgendwie unter 7 Stunden gefahren. Also sehr, sehr schnell, irgendwie ein 43er, 44er Schnitt im Durchschnitt. Und an der entscheidenden Stelle vom Rennen, an der Cipressa, kann ich mal so viel sagen, das war mit Abstand die beste Cipressa, die ich in meiner Karriere gefahren bin, von der Zeit her, von den Wattwerten her. Mailand Sanremo war auch mein Formhöhepunkt fürs Frühjahr. Und den habe ich perfekt getroffen, weil ich an dem Tag wirklich alle Bestwerte aufgestellt habe. Aber ich hätte trotzdem noch 30 Sekunden schneller fahren müssen, um in der ersten Gruppe dabei zu bleiben, die, glaube ich, nur noch 25 Mann groß war.
Ja.
Dementsprechend war das dann auch gemischte Gefühle natürlich, weil auf der einen Seite ist man natürlich trotzdem happy über seine Performance und weiß, okay, ich habe irgendwie alles erdenklich Mögliche gemacht, was ich hatte, und war irgendwie bei den besten 50 hoch bei der Cipressa, was irgendwie ein cooles Gefühl ist. Auf der anderen Seite dachte ich mir halt, okay, wow, wie krass dann die Weltspitze, oder wie schnell es dann doch ist, wenn Wout van Aert und Tadej Pogacar ernst machen.
Ja.
Dass es halt dafür doch nicht reicht, war natürlich trotzdem ein bisschen enttäuschend. Und ich weiß gar nicht, was ich am Ende, ich glaube, ich bin irgendwie am Ende mit 3 Minuten Rückstand ins Ziel gekommen und mich mit Jascha Zütterlin ins Ziel gekämpft. War trotzdem irgendwie geil, das Rennen zu fahren, weil das immer so einen besonderen Flair hat, gerade dann auf der Via Roma zu finishen. Und dann ging es für mich eigentlich auch nach Belgien, oder ging es auch. Ich bin schon direkt dann 2 Tage später nach Belgien gefahren, um dann De Panne zu fahren. Und dann ist eigentlich meine Klassikerkampagne relativ schnell erzählt, weil bei De Panne, das war dann mittwochs, das war das nächste Rennen, und dort war es komplett windstill, war eins der einfachsten belgischen Rennen, die man, glaube ich, hätte fahren können jetzt in der Klassikerkampagne. Es war ja auch noch gerade Ende März, wo Top-Wetter war.
Ja.
Dementsprechend war De Panne klar, dass es ein Sprint wird, und es gab noch, das habe ich jetzt völlig vergessen, das ist ganz wichtig bei Mailand Sanremo, dass wir natürlich trotzdem da eigentlich unser Teamziel geschafft hatten bei Mailand Sanremo, dass nämlich Giacomo Nizzolo in der ersten Gruppe ist und um den Sieg mitfährt, und dort war er auch, selbst nach dem Poggio noch, was die meisten aber nicht mitbekommen haben, weil es auch auf Kamera nicht eingefangen wurde, ist, dass er leider in der Abfahrt weggerutscht ist und gestürzt ist.
Ich glaube, das hat man kurz gesehen, aber relativ, weil der Fokus dann natürlich auf die Führung gegangen ist wieder. Aber man hat es in der einen Kurve gesehen, dass da jemand weggerutscht ist.
Ja. Ja, das war leider Giacomo und bei dem Sturz hat er sich auch die Hand gebrochen.
Ach, scheiße.
Was natürlich doppelt bitter war, weil er nicht nur, hätte er mindestens um den zweiten Platz fahren können, vielleicht sogar um den Sieg, weil, also auch nochmal an der Stelle Matteo Horic, was der bei Milan Sanremo gemacht hat, Hut ab, richtig geile Performance. Ich glaube, das war für alle Zuschauerinnen und Zuschauer eins der schönsten Rennen seit langem, die man sich anschauen konnte. Aber dadurch, dass Giacomo gestürzt ist, ist auch die zweite Gruppe nochmal so gesplittet, in der auch zum Beispiel Demar war und Primoz Roglic und Chris Neilands waren halt auch durch Giacomos Sturz, sag ich mal, ins Hintertreffen geraten und aus der Gruppe rausgefallen. Hätte Wendel Arabrink alles nix, aber wenn nicht gestürzt wäre, hätte halt sowohl Wout van Aert als auch Giacomo noch einen Teamkollegen jeweils gehabt, die dann hätten Tempo machen können. Und somit wäre zumindest die Chance da gewesen, um Sieg zu fahren. Deswegen war es natürlich bei uns dann auch im Bus danach so ein bisschen blöde Stimmung, weil auch gerade bei uns im Team, wir sind auch wirklich alles andere als erfolgsverwöhnt momentan. Da hätte ein gutes Ergebnis bei Milan Sanremo echt gut getan. Und die Krankenliste war auf jeden Fall lang. Und das bringt uns dann eigentlich da, wo ich gerade schon war, hin zu der Panne, dass wir die Situation hatten, dass natürlich unser Sprinter Giacomo Nizzolo ausgefallen war, was dann dazu geführt hat, dass wir halt sowohl Itamar Einhorn als auch Juli Barbier sind ja beides so relativ schnelle Fahrer, als auch mir wurde gesagt, wir wissen nicht so richtig, was wir machen, probiert einfach alle mal. Und somit sind wir alle, also es gab diesmal sozusagen keinen Zug und keinen Leadout, sondern viele kleine Israel Premier Tech Hummeln sind im Feld umhergefahren und haben versucht, ein Ergebnis zu holen, was glaube ich dann am Ende mit Platz 16, 20 und 25 geendet ist.
Ja.
Was dann auch mal so ein bisschen amateurhaft natürlich aussieht. Aber das war sozusagen meine Depanne, den ganzen Tag abwarten, am Ende sprinten, bin ich 16. geworden. Natürlich kein Top-Ergebnis, aber in einem World-Tour-Feld war das zumindest okay.
Ja.
Dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil Köln und Belgien ist ja jetzt nicht die allerlängste Autofahrt und dann wäre ich zurückgekommen für weitere Rennen in Belgien, was dann aber allerdings nicht mehr nötig war, weil ich mit Rudi Barbier auf dem Zimmer war in Belgien und der hatte, glaube ich, dann einen Tag später nach dem Rennen oder am Donnerstag einen positiven Corona-Test und somit war ich halt als Kontaktperson Nummer 1 erstmal raus aus dem restlichen Rennkalender, zumindest die nächste Woche, was Gent-Wevelgem und Dwarsdorf-Flandern anging, die Rennen, die wir noch gefahren sind. Und dann hat sich die Corona-Situation im Team, glaube ich, weiter so ausgebildet, dass sich doch noch weitere Fahrer und Leute vom Personal angesteckt haben, sodass mein Team dann die Entscheidung getroffen hat, Flandern-Rundfahrt und Scheldepreis nichtmals an den Start zu gehen.
Ja.
Somit haben wir die Klassiker-Kampagne abgebrochen. Und somit war ich eigentlich nach Milan Sanremo, bin ich wie gesagt noch die Panne gefahren. Und dann hatte ich jetzt 2 Wochen Training vor mir, was am Anfang ja noch schön war, weil Ende März Traumwetter war. Ja. Aber jetzt gerade die letzten 10 Tage war alles andere als Traumwetter.
Das stimmt. Also ich habe auch, in Belgien hatte ich ja nicht so richtig die Wahl teilweise. Rennen fahren muss man ja dann draußen. Aber ich bin jetzt auch, seit ich wieder zurück bin, ein paar Swift-Rennen gefahren. Zum einen auch, glaube ich, für den Kopf, um einfach mal auch so ein bisschen noch die Beine zu testen. Weil man ja dann auch doch immer ganz gut mit der Rolle und Dual-Recording schauen kann, ob es nur das Powermeter ist, das einen irgendwie mit guten Werten verwöhnt oder ob es auch wirklich die Beine sind, die stimmen. Und da kann ich jetzt zumindest nach den letzten beiden Swift-Rennen sagen, dass die Beine auch wirklich gut sind. Und ich muss noch erwähnen, dass ich Swift durchgespielt habe. Ich bin jetzt Level 50 Swifter. Ein höheres Level gibt es nicht. Und bin sehr stolz. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Ruhe im Kopf gehabt beim Swiften, weil ich jetzt nicht mehr übers Aufleveln nachdenken muss. Da bin ich ja auch manchmal so ein bisschen, ich würde nicht sagen fanatisch, aber ein bisschen zwanghaft. Und habe immer überlegt, ja, jetzt muss ich nochmal die Strecke fahren und die Strecke fahren, damit ich Double Experience Points bekommt. Und jetzt kann ich zum ersten Mal einfach ganz entspannt nur swiften, muss mir keine Gedanken mehr machen. Das heißt, es haben viele Leute gesagt, wenn man auf Level 50 ist, dann fehlt die Motivation bei Swift. Aber ich muss sagen, mir macht es mehr Spaß denn je, weil ich einfach keinen Stress mehr habe, was das Aufleveln angeht.
Das glaube ich dir. Ich habe das gesehen, dass du auf dem Parkplatz vom Gent Expo Hotel Swift durchgespielt hast.
Ja.
Sozusagen, es wurde live aufgenommen, wie du Level 50 erreicht hast. Ich bin auf Level 25, das heißt, du bist doppelt so gut wie ich auf Swift.
Ja, siehst du mal. Ich habe auch.
Nicht schlecht.
Ja, witzigerweise hat sich das auch so ein bisschen überschnitten. Wir waren beim Fotoshooting für die Tour de France, Femme, powered by Swift. Da war ich gerade so die letzten 10 Kilometer weg von Level 50 und dann hat Swift direkt ein GIF mit mir gemacht fürs Level 50 und dann wurde es direkt eingespielt, als ich dann auch endlich auf dem höchsten Level angekommen bin. Das war dann eine ganz schöne Überraschung von meinem Partner, der mich ja auch in den Radsport gebracht hat.
Ja, nee, das war, habe ich gesehen, das fand ich auch witzig. Kann man das GIF jetzt auch abrufen, immer?
Ich glaube noch nicht.
Was muss man da eingeben?
Ich glaube noch nicht, aber ich schätze mal, dass Swift mit denen, also das war ein riesiges Set, was wir da hatten und wir haben da, ich glaube, irgendwie so 10 Stationen durchlaufen mit GIFs und Interviews und Bildern und ich glaube, die werden dann eben im Zuge der Tour de France Femme irgendwann abrufbar sein und hoffentlich gibt es dann auch das Level 50 GIF mit mir.
Ja, aber das führt mich eigentlich zur nächsten Frage, weil du bist ja im Gegensatz zu mir die viele Rennen in Belgien gefahren. Wie war denn das vor Ort? Weil da war das wettertechnisch ja ähnlich, dass man gefühlt die erste Woche noch bei sommerlichen Temperaturen gefahren ist und dann gab es irgendwie innerhalb von ein oder zwei Tagen einen Absturz in sehr nasse und kalte Tage. Wie war das beim Rennen? Also es war ja bestimmt hart und verrückt.
Ja, das war das Komische, weil man ja eigentlich nach Belgien geht und sich darauf einstellt, dass es kalt und nass wird. Und so war es jetzt einfach, okay, man musste sich keine Gedanken drüber machen, was ziehe ich an, war es einfach nur Rennanzug, that's it. Und dann war so Mitte der Rennen auf einmal der komplette Reset und ich war komplett überfordert, was ich jetzt anziehen soll, weil ich mir dann die ganze Saison noch keine Gedanken darüber gemacht hatte. Deshalb habe ich tatsächlich auch vor Flandern, weil es da richtig kalt war, noch die ganze Zeit hin und her überlegt, Langfingerhandschuhe oder die kurzen. Und dann habe ich mich am Ende doch, also ich hatte doch in meiner Tasche am Start die Langfingerhandschuhe dabei, weil ich Angst hatte, dass es einfach zu kalt wird. Und habe dann gedacht, ja gut, aber mit Gels aufmachen und ans Trick an die Taschen kommen, doch vielleicht ein bisschen besser mit den Kurzfingerhandschuhen. Und dann am Ende wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte die langen angezogen. Aber wenn man über lange oder kurze Handschuhe nachdenkt, dann weiß man auf jeden Fall, es ist kalt. Das heißt, ja, Scheldepreis und Flandern waren kalt und Scheldepreis war dann auch nass. Und Scheldepreis zeichnet sich auch ein bisschen dadurch aus, dass in der Gegend sehr viele Radwege eingezeichnet sind mit so gelber Fassadenfarbe, würde ich jetzt mal sagen. Und die werden natürlich wenn es auch so lange nicht geregnet hat, wird da natürlich so ein richtiger Schmierfilm draus. Dementsprechend gab es da auch einige Stürze. Ich bin auch wieder mal zu Boden gegangen, aber zum Glück nichts Spektakuläres. Also einfach nur weggerutscht, wieder aufs Rad gesprungen, weitergefahren. Aber ja, dementsprechend war das Wetter eher unangenehm gegen Ende meines Belgien-Aufenthalts.
Ja, das glaube ich dir. Also ich habe nämlich zwei gute Stories erlebt in der Zeit, wo ich keine Rennen fahren durfte und trainieren konnte. Und die würde ich auch gerne zum Besten geben.
Hau raus.
Die erste wäre nämlich, dass genau an so einem richtigen Sautag, wo es ja den ganzen Tag, man ist schon aufgewacht von dem Regenprasseln an die Fenster. Und dann habe ich so drei Wetter-Apps auf dem Handy, die ich dann immer checke und die haben mir alle drei dasselbe gesagt, es wird den ganzen Tag durchregnen. Und ich hatte aber an dem Tag geplant schon, also ich hatte eine Woche vorher irgendwie den Plan gemacht, dass ich an dem Tag meine Eltern und Großeltern in Unna besuche und wollte halt mit dem Rad nach Unna fahren. Und dann dachte ich mir so, ist echt mit Abstand der beschissenste Tag eigentlich das zu machen, aber gut, ich habe ja eine gute Regenjacke, es sind so 4-5 Grad, es waren 6-7 Grad. Dann dachte ich, das ist noch okay, es sind keine Minusgrade. Ich fahre erstmal los, das wird schon klappen. Und ich muss sagen, also egal wie lange man Profi ist. Das war auf jeden Fall so einer der Tage, an dem ich mich richtig aus dem Leben genommen habe, weil ungefähr so bei zwei Stunden, das war, da war ich so, wenn man, ist echt eine schöne Strecke, die man fahren kann von Köln nach Unna, aber so, wenn man so zwischen Hückeswagen und was ist das, Rade vom Wald, das ist so ein bisschen Niemandsland. Da war ich auf jeden Fall schon mal richtig durchgenässt und habe mir dann meine dicke Regenjacke angezogen. Also ich habe dann meine Regenjacken getauscht und meine Handschuhe getauscht und dachte, jetzt bin ich besser aufgestellt. Ich musste aber auch an dem Tag gleichzeitig noch relativ viele Intervalle fahren und habe das auch gemacht. Und aber im Bergischen Land war es nochmal einen Tick kälter als in Köln, da waren es ja nur noch 3-4 Grad. Und sowohl, also dieser Mix aus Intervalle plus Kälte hat mir irgendwann so den Stecker gezogen. Und ich war halt im absoluten Niemandsland. Und dann kam also für 10 oder 15 Kilometer wirklich nix. Und dann bin ich Ennepetal, ich erwähne das einfach nur, vielleicht kennen das Leute, die da auch fahren, bin ich Ennepetal lang gefahren und Richtung Hagen. Und irgendwann nach 80 Kilometern, ich hatte gefühlt schon Halluzinationen, kam dann ein Aldi und ich bin so dermaßen in diesem Aldi eskaliert. Ich glaube, ich bin erstmal so an diese Backwarentheke und habe mir da ein Franzbrötchen geholt und einen Donut und ein Stück Pizza und eine Brezel. Und dann habe ich mir noch so diese Haribo, diese Rollen, diese kleinen Rollen damit, also keine richtige Tüte, sondern diese zwei Mini-Rolls damit genommen. Und ein Kinder Bueno und ich glaube eine Mezzo-Mix und eine Cola. Und dann habe ich mich da komplett durchnässt auf diesen Aldi-Boden gesetzt und habe das einfach still und leise frierend für mich weggefuttert, bis mein Körper wieder ein bisschen Energie gespürt hat. Und dann bin ich, als ich mich irgendwann wieder wie ein Mensch gefühlt habe, bin ich dann weiter 40 Kilometer noch nach Unna geradelt. Musste gefühlt die ersten 10 Kilometer Anschlag fahren, um wieder warm zu werden. Und dann habe ich mir, das war schon so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, wow, was mache ich hier eigentlich gerade? Warum bin ich nicht einfach auf 4 Stunden gefahren?
Ja, man hätte natürlich auch den Zug oder das Auto nach Unna nehmen können. Ja, wahrscheinlich ein bisschen wärmer und trockener gewesen.
Ja, ich versuche immer Training mit sowas zu verbinden. Ja. Also dann, das war auf jeden Fall meine Hungerast, weil gab es ja schon im Podcast auch ab und an mal die Hungerast-Kategorie und ich hatte lange keinen mehr, aber jetzt hatte ich mal wieder so einen richtigen Hungerast. Und wenn wir schon mal so bei Eskapaden im Training sind, kann ich gleich noch eine zweite Story hinterher schieben, weil ich auch an einem anderen Trainingstag, da war es zum Glück trocken, aber da war es wirklich arschkalt und dort bin ich hinten bei den Kohleabbaugebieten gefahren, da bei Elsdorf die Ecke. Das hat, also zum Radfahren ist es da sehr schön und sehr flach, aber da ist halt auch wirklich nichts los. Und da war ich ungefähr so eine Stunde von zu Hause weg und dann hatte ich einen Platten, was ja erstmal kein Problem ist. Nur der Ersatzschlauch, den ich dabei hatte, da war das Ventil defekt. Das heißt, egal wie viel Luft ich da reinmachen wollte, da ist halt kein Luft drauf gegangen. Das war einfach defekt, da ist nichts drauf gegangen. Dann habe ich halt meine beiden Patronen, die ich dabei hatte, da verschossen. Und dann habe ich halt realisiert, okay, hier kommt halt keine Luft raus. Und dann war wirklich, das ist mir noch nie passiert, noch nie. Aber ich musste dann Leonie anrufen, meine Frau, und habe gefragt, ob sie mich abholt. Und habe gesagt, bitte komm schnell, weil ich bin, glaube ich, schon so eine Stunde von Köln weg. Und ich erfriere halt bis dahin. Ja. Also das ist halt, fahr bitte, komm so schnell wie möglich. Und dann, deswegen erzähle ich das auch gerne, weil dann kam einfach ein Auto vorbei, da stand ich aber schon so 10 Minuten da und die haben so angehalten und meinten so, brauchst du Hilfe? Und ich so, ja, ich glaube, ihr könnt mir nicht so wirklich helfen, ich brauche halt, mein Schlauch ist kaputt. Und er so, der, kein Problem, ich wohne hier 5 Minuten, ich bringe dir das vorbei. Dann ist er nach Hause gefahren, kam wieder, hatte einen neuen Schlauch und eine Luftpumpe dabei und dann hat er mir das gebracht und während ich das gewechselt habe, hat er dann gesagt, sag mal, bist du nicht Rick Zabel? Und dann stand ich so, ich hab so richtig gezittert, ich hab den Reifen fast gar nicht drauf bekommen, den Schlauch, und meinte so, ja, ja. Und dann meinte er so, ey, können wir noch ein Foto machen? Und ich so, ja, klar, kein Problem, ey, danke für den Schlauch. Und vielleicht hören die ja auch den Podcast. Ihr habt mir wirklich auf jeden Fall an dem Tag den Arsch gerettet. Ich konnte meine Frau anrufen und sagen, du kannst zu Hause bleiben. Bin dann mein Training weitergefahren und hab's durchgezogen. Natürlich immer mit der Angst, dass ich wieder einen Platten kriege, ja, weil da hätte ich ja auch nichts mehr zum Wechseln gehabt. Aber dann war das Glück auf meiner Seite, konnte ich das Training ohne Platten beenden. Und es ist dann auch unglaublich, wie warm einem wieder wird, wenn man einfach mal wieder Rad fährt, nachdem man da einfach bei kaltem Wind draußen stand für eine halbe Stunde.
Ja, das stimmt. Und das ist, finde ich, auch teilweise das Schönste am Radfahren, wenn man mal so Pannen hat, dass es doch immer wieder schön ist zu sehen, wie viele Leute dann doch einem helfen, irgendwie einem einen Schlauch geben. Also ich finde, ganz oft hat man solche schlechten Erlebnisse, die sich dann aber irgendwie ins Positive umwandeln, eben weil man sich sehr darüber freut, wie nett manche Leute sind.
Total. Also deswegen da auch wirklich nochmal danke. Und weil bei mir die ganzen Rennen ausgefallen sind, habe ich wirklich ordentlich und cool trainiert. Aber ja, da ist halt auch die, ich habe mir immer das abends in meine Parallelweltens Notiz auf dem Handy, habe ich mir reingeschrieben, das muss ich im Podcast erzählen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall erzählenswert.
Ja, das stimmt, durchaus. Ich habe leider, glaube ich, keine guten Geschichten. Wenn ich Pannen hatte, dann im Rennen. Und dann hat man ja glücklicherweise das Auto direkt dahinter und kann einfach schnell das Rad wechseln oder das Laufrad. Du warst auf Landerin schon nämlich auch in der Abfahrt eine Speiche gerissen. Und da durfte ich dann auch nochmal hinterm Feld herheizen. Was ja dann auch manchmal Spaß macht, muss man sagen.
Du hast aber gute Fotos bekommen, habe ich gesehen.
Ja, ja, durchaus. Also da gibt es irgendwie so einen belgischen Fotografen und der hat sich da auf einer Brücke versteckt und hat dann eben ein Bild geschossen, als ich da einsam hinterm Feld hergefahren bin. Und zumindest habe ich dieses Foto noch als kleines Goodie mitgenommen von meinem Chase Race.
Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Also ist dein nächstes Rennen ist jetzt Paris-Roubaix dann?
Genau, ich fahre am Dienstagmorgen mit dem Zug Richtung Lille und dann geht es am Samstag für uns aufs Kopfsteinpflaster. Und ich hatte ja Hoffnung, dass ich, das war sehr hoch norddeutsch, dass ich am Sonntag bei euch bei Raw dabei sein kann, habe aber jetzt meine Rückreise erst für Sonntag bekommen. Das heißt, wahrscheinlich wird es mir nicht reichen.
Ja, du kannst aber doch zum Essen und Trinken bist du herzlich eingeladen.
Ja, da werde ich wahrscheinlich auch vorbeischauen. Also ich glaube, ich komme um 12 in Köln an. Das heißt,
ja, easy.
Das sollte passen, gell?
Easy. Also nett, dass du das ansprichst. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, es gibt, glaube ich, nur noch 5 Tickets oder so. Dann sind alle Plätze ausverkauft. Ich packe das auch gerne mal in die Shownotes. Paris-Roubaix, 80 Kilometer Radtour. Es gibt Goodies zu gewinnen von den Partnern von War. Das ist ja unter anderem Craft, Schwalbe. Und es gibt News am Paris-Roubaix oder vielleicht danach. Das ist noch nicht offiziell, das darf ich noch nicht erzählen. Aber es gibt auf jeden Fall gute News. Und was War angeht. Und genau, man fährt 80 Kilometer. Wir machen sozusagen die kölsche Paris-Roubaix-Version. Allzu viele Kopfsteinpflaster um Köln gibt es nicht. Aber wir haben uns da trotzdem, glaube ich, eine coole Strecke einfallen lassen. Und danach wird im Clubhaus das Rennen live geschaut. Und Drinks und Essen, alles auf unseren Nacken. Deswegen es gibt da noch, glaube ich, ja, wirklich nur noch ganz wenige Tickets, aber wer Bock hat und aus Köln oder dem Umland kommt und ja, wem die Anreise nicht zu weit dafür ist, wer einen coolen Tag auf dem Rad haben will, das ist wirklich ein schönes Event. Fällt ein bisschen unglücklich dieses Jahr, weil es natürlich auf den Ostersonntag fällt.
Stimmt, ja.
Aber ja, also wie gesagt, aber ja, ihr habt es ja gerade gehört. Tanja kommt dann auch zum Rennen schauen und zum Essen und Trinken vorbei.
Und eventuell
es gibt lecker Pommes.
Und eventuell auch eine gute Ausrede für alle, die den Ostersonntag mit der Familie verbringen wollen. manchmal kann man sich ja ganz gut rausreden, weil man aufs Rad muss. Ich muss trainieren. Geht nicht.
So sieht's aus. Na gut, ich hoffe aber, dass Lennart dein Herzblatt, dass der mitfährt. Das würde mich sehr freuen, wenn der am Start wäre.
Ich glaube schon, der hat ja auch sonst nichts zu tun, wenn ich nicht zu Hause bin.
Ja, dann ist bei dir Paris-Roubaix das nächste Rennen und bei mir ist es die Türkei-Rundfahrt, die morgen losgeht.
Genau,
ich sitze hier gerade. Wie bitte?
Da wollte ich noch dazu fragen. Letztes Jahr war ja die Türkei-Rundfahrt, da war das Wetter schlechter, als es dieses Jahr bei irgendeinem Klassiker war. Wie sieht denn die Prognose dieses Jahr aus?
Ja, letztes Jahr sind wir auch in der Höhe in Kappadokien, ging die Türkei-Rundfahrt da los. Dieses Jahr ist die Rundfahrt geht jetzt dort los, wo sie letztes Jahr zu Ende ging. Das ist so die Ecke Bodrum-Izmir. Also wir sind jetzt auch gerade in Bodrum. Ich glaube, ich hatte heute ich würde schätzen, es war der schlechteste Pre-Race-Ride, den ich in meiner Karriere gemacht habe. Was daran lag, dass unser Bergfahrer Israeli Gainiv die Runde gemacht hat und ich glaube, wir hatten irgendwie 55 Kilometer und gefühlte 2000 Höhenmeter. Also das war, ich weiß nicht, was wir heute gemacht haben. Ich war 2-3 Mal kurz davor, mein Rad in die Ecke zu schmeißen, weil ich auch die ganze Woche so viel trainiert habe und halt richtige Scheißbeine nach dem Reisetag gestern hatte und dann sind die auch alle so schnell berg hochgefahren heute im Training. Das war ein ganz komischer Ride und deswegen musste ich auch erstmal Mittagsschlaf machen vor der Aufnahme hier.
Never trust a climber. Man sollte niemals einen Bergfahrer die Strecken machen lassen.
Naja, auf jeden Fall sind wir aber hier im Bodrum. Hier ist wunderschönes Wetter, 21 Grad. Also ich habe heute wirklich schon so geschwitzt im Training, gerade wenn man aus diesem nasskalten Aprilwetter aus Deutschland kommt. Dieses Jahr, ich freue mich sehr, 8 Etappen. Ich glaube, 2-3 Hügelige sind dabei, eine Bergankunft und der Rest sollten Sprints sein. Sind auch viele Sprinter hier, Sam Bennett mit Bora und Caleb Ewan mit Lotto, Jasper Philipsen mit Alpecin Phoenix, also schon mal 3 wirkliche Hochkaräter. Bei uns ist leider Nizzolo, wir hatten gehofft, dass er fit wird bis zu dem Rennen, aber es hat noch nicht ganz geklappt mit der Hand. Das heißt, wir sind immer noch so ein bisschen improvisieren. Ich glaube, bei uns wird es ein bunter Mix, sowohl jeder Fahrer wird mal so eine Chance bekommen, muss man so zu sagen. Also hoffe ich natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Tag auf ein gutes Ergebnis bei mir.
Das wollte ich gerade sagen, und das heißt, wir können dich dann im Sprint betrachten.
Ja, schauen wir mal. Also natürlich von meiner Seite aus gerne, aber das entscheiden ja immer noch andere
genau,
Leute.
Ja.
Dementsprechend schauen wir da mal. Und ich hab auf jeden Fall richtig Bock. Letztes Jahr war die Türkei-Rundfahrt, so wenn man vom Fun-Faktor ausgeht, auf jeden Fall das Rennen, das am meisten Spaß gemacht hat. Auch was daran liegt, weil die Hotels sind halt gefühlt immer nur 2 Kilometer vom Start und Ziel weg. Man hat keinen langen Transfers. Man hat auch immer relativ früh Start hier und ist dann meistens so um 2 Uhr schon fertig. So total untypisch beim Rennen,
ja,
weil man so den kompletten Nachmittag Zeit hat. Ich freue mich wirklich sehr. Und dann ist es natürlich auch meine letzte Rundfahrt, bevor ich dann am 1. Mai nochmal Frankfurt fahre und dann den Giro d'Italia im Mai. Das heißt, sind schon nochmal, ich habe heute irgendwo gelesen, 1300 Kilometer in 8 Tagen. Wichtige Kilometer für die Beine. Und es fühlt sich ein bisschen auch an den Klassentreffen, weil sowohl das Team Sauerland ist hier,
ja,
und beim Team Sauerland ist auch André Greipel ist mit dabei als Supporter und Helfer. Ich freue mich natürlich jetzt, nachdem André aufgehört hat, dass ich den dann hier dabei habe. Und ich habe gehört, André hat auch eine sehr, sehr witzige Story zu erzählen.
Ja, das habe ich auch gehört.
Jo, Rikske. Ich wollte dir noch von meinem Erlebnis erzählen, von meinem GCN Ride of Swift. Und zwar war es so, dass ich halt unterwegs war und ich für diese Fahrt eingeplant war um 19 Uhr und ich auf der Autobahn halt einfach unterwegs war und ich mir einfach keine Rolle für Strom mitgenommen habe, also kein Smart Trainer, sondern einfach so eine Feedback Sports Rolle, wo man eigentlich das Vorderrad ausbauen muss und die Gabel einspannen muss. Und dann kann man schön fahren. Und ich hatte so Vorstellungen wie schönes Plätzchen mit Blick aufs Tal und so weiter. Das habe ich jedenfalls so gedacht. Ich hatte dann einen schönen Parkplatz in Wiesbaden, Niederhausen, wo ich einen sehr schönen Blick hatte aufs Tal. Und dann habe ich realisiert, als ich mein Multitool rausholen wollte, dass ich keinen Imbusschlüssel dabei hatte. Somit konnte ich mein Vorderrad nicht rausnehmen. Und ich habe einfach nicht geschafft, einen wirklichen Schlüssel zu organisieren. Ich war beim Hausmeister vom Hotel, der hatte alle Imbusschlüssel, außer den, den ich gebraucht hatte. Und dann habe ich mich einfach, weil ich keinen anderen Weg mehr gefunden habe, das Vorderrad auszubauen, habe ich mir einen Container gesucht, mich dagegen gelehnt, damit ich halt das Hinterrad drehen lassen kann. Und so habe ich also Swift wahrgenommen beim GCN Ride und habe natürlich dann einen schönen schwitzigen Container auf der rechten Seite an meinem Arm gehabt. Aber hat trotzdem gut geklappt und ich konnte das Ganze sehr gut abspulen. Also, das war mein Erlebnis für Swift. Hate it or love it. Ich habe es auf jeden Fall sehr professionell umgesetzt und sehr gut improvisiert. Ciao, ciao.
Also wie man sieht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Zumindest wenn man André Greipel heißt. Der Mann macht's möglich.
Ja, auf jeden Fall. Und also eine witzige Story kann ich auch noch hinterher schießen. André hat gestern einen witzigen Spruch zu mir gesagt. Er hat gesagt zu mir, Rick, du vergisst doch mal den Arsch beim Scheißen, weil Folgendes passiert ist. weil Folgendes passiert ist. Ich habe einen Tag vorher meinen Radsack, den ich bei Tirreno Adriatico dabei hatte, weil ich mein Trainingsrad mit zum Rennen nehmen musste, was daran liegt, das ist vielleicht auch interessant für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, dass viele Fahrer bei uns im Team fahren in 54er Rahmen. Das führt dazu, dass wenn natürlich auch Stürze passieren und Rahmen kaputt gehen, dass man die austauschen muss. Aber momentan, viele kennen es wahrscheinlich auch, Lieferzeiten sind lang und die Hersteller haben Probleme, mit Rädern nachzukommen. Das heißt, wir haben momentan eine Situation, wenn man 54er Rahmen fährt, so wie ich, dass man mit seinem Trainingsrad, was zu Hause steht, meistens zum Rennen mitreisen muss, damit man zumindest ein oder ein zweites Ersatzrad beim Rennen hat, falls beim Rennen was passiert. Das war bei mir bei Tirreno, bei den Rennen in Italien schon der Fall. Aber da bin ich zurückgekommen und da ist den Radsack, den ich da hatte vom Team, der ist irgendwie seitdem verschollen. Das heißt, ich war dann jetzt zu Hause in Köln, musste in die Türkei reisen und mein Radsack war nicht da.
Radsack ist übrigens ein sehr unangenehmes Wort. Ich weiß auch nicht. Das habe ich sonst auch noch nie gehört, außer aus deinem Mund.
Findest du?
Ja.
Was sagst du denn?
Radkoffer.
Woran denkst du denn, wenn ich Radsack sage?
Ich weiß nicht, das klingt einfach irgendwie so falsch. Also so, als würde man sein Rad in so ein Säckchen reinpacken.
Okay, dann sage ich jetzt Radkoffer für dich, okay?
Danke.
Okay, dann habe ich keinen Radkoffer mehr zu Hause gehabt und habe dann André angerufen. Sag mal, kannst du mir vielleicht einen Radkoffer leihen? Den hatte er auch für mich. Dann habe ich mein Rad eingepackt und habe mein Rad in den Keller eingebaut gepackt. Dann bin ich gestern früh, also Freitagmorgen, zwei Tage vor dem Rennen, bin ich zum Flughafen gefahren mit meiner Familie im Gepäck, weil die zeitgleich, wo ich in der Türkei bin, machen die Urlaub. Und als ich dann am Flughafen angekommen war und so das ganze Gepäck ausgeladen habe, habe ich gesagt zu Leo, fuck, ich habe mein Rad im Keller vergessen.
Sehr gut.
Und das hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, gut, Ersatzrad, ohne Ersatzrad 8 Tage Rennen fahren. Ich glaube, das Team reißt mir den Kopf ab. Ich stand da mit Schweißausbrüchen, weil ich auch wusste, okay, ich kann nicht mehr nach Hause fahren und wieder zum Flughafen, dann verpasse ich den Flug. Was mache ich jetzt? Und dann wusste ich ja, André kommt ja mit Sauerland zum Rennen. Somit habe ich ihn wieder angerufen und er hatte zum Glück erst einen späteren Flug nachmittags von Düsseldorf aus und somit konnte er zu meinem Nachbarn sich einen Schlüssel holen und ist dann in diesen Keller, hat mein Rad geholt und hat André mein Rad zur Türkei-Rundfahrt gebracht. Ja, das war die Radstory.
Wie gesagt, der Mann macht's möglich. Also nicht nur für sich, sondern auch für dich. Superheld, André Greipel. André Greipel.
Problemlöser.
Ja, wirklich.
Ja. Was hast du denn noch auf der Agenda für Parallelwelten in dieser Folge?
Lass mich mal in meine Notizen schauen. Da fällt mir direkt ein. Max Walscheid habe ich gestern getroffen bei Swift. Bei Swift trifft man sich ja dann doch irgendwie
im Krankenhaus.
Zufälligerweise. Nee, aber ich hatte kurz davor seinen Post gelesen. Für alle, die es nicht wissen, Max hat einen relativ schweren Unfall im Training gehabt. Wurde von einem, ich glaube, von dem, wie er es erzählt hat, war der Sturz wahrscheinlich ungefähr oder der Unfall ungefähr wie bei dir. Du bist ja auch letztes Jahr auf die Hörner genommen worden von einem Auto. Max ist es auch so passiert. Ja. Und zunächst sah es erstmal so aus, als wäre er eigentlich relativ glücklich davon gekommen. Und jetzt hat er gestern gepostet, dass er wohl doch Vernarbung in der Lunge, ein Pneumothorax, also im Endeffekt eigentlich, dass die Lunge sozusagen zusammenfällt und dadurch eben eine verlängerte Reha oder beziehungsweise Erholungsperiode braucht. Sehr, sehr schade, weil er war ja auch wirklich gut in Form und hat ja auch schon ein paar Dinger abgeschossen jetzt diese Saison. Deshalb,
ja, der fährt eine super Saison.
Genau, deshalb von uns gute Besserung, Max.
Gute Besserung.
Ja, immerhin.
Ich wünsche dir Daumen.
Genau. Das ist auch tatsächlich witzig. Seit der letzten Folge kriege ich diese Nachricht jetzt immer von Leuten und ich muss doch irgendwie jedes Mal schmunzeln, wenn die Leute schreiben, ich wünsche dir die Daumen.
Ah, was für ein Versprecher wird zum Running Gag.
Ja, herrlich. Genau, deshalb gute Besserung, Max, und man sieht sich vielleicht ab und zu auf Swift. Ansonsten hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass die UCI jetzt ihren Gravel-Kalender veröffentlicht hat. Und die Qualifikationen für die UCI World Championship im Graveln, wo es ja letztes Jahr so ein bisschen die Gemüter ein bisschen erhitzt waren, dass sich die UCI jetzt auch noch im Gravel-Sport einmischen muss. Aber ja, ich bin mal gespannt. Es sind ja doch einfach viele Profis jetzt, anstatt komplett zu retiren, zum Gravel-Sport abgewandert. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was es da vielleicht noch so gibt an Übertragungen und an Events, die man sich anschauen kann.
Ja, ich auch, definitiv. Also die Gravel-Szene wächst und wächst und das zu Recht. Sehr, sehr spannendes Feld, was dort erschlossen wird. Ich bin auch mal gespannt, ob das mit der UCI, ob die das besser oder schlechter macht. Das bleibt abzuwarten. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Gravel-Szene so cool und divers bleibt, wie sie ist, weil ich glaube, das macht sie halt aus. Und mehr gibt es da von meiner Seite aus auch nicht zu sagen, weil da sind andere die Experten für.
Definitiv. Ich habe nur die kleine Hoffnung, dass ich mich vielleicht auch, durch das, dass wir auch so einen Alternative-Rennkalender haben, dass ich mich eventuell auch, dadurch, dass es jetzt sozusagen auch noch UCI gelabelt ist, vielleicht mal bei einem Rennen versuchen darf. Ich glaube, im September oder Ende August gibt es nämlich ein Rennen, das würde mir sehr gut gefallen, nämlich eins in Holland. Und auf den 150 Kilometern sind, glaube ich, 300 Höhenmeter dabei. Da könnte ich mich sehr dafür erübrigen.
Ja, das stimmt, da hätte ich auch mal Bock drauf. Einfach nur mal aus Spaß mitfahren.
Ja, und es ist ja auch Holland direkt um die Ecke. An sich könnten wir das eigentlich in Angriff nehmen. Du hast ja auch ein Gravelrad zu Hause. Also ich habe noch keins zu Hause, aber wer weiß, vielleicht wird es ja jetzt möglich gemacht.
Ja, ich habe ein Gravelrad zu Hause, aber ich glaube, das habe ich im Training schon so runtergerockt, dass ich auf jeden Fall, wenn ich Rennen fahren würde, bräuchte ich nochmal Neues vom Team.
Ja, das kann sein. Oder ein bisschen Service zumindest.
So sieht es aus. Tanja, ich habe noch eine Frage für dich.
Ja, bitte.
Warst du schon mal im Kölner Zoo?
Ich versuche ja immer noch, meine Schwester davon zu überzeugen, mich irgendwann mal in Köln zu besuchen, was in den letzten 2 Jahren noch nicht geklappt hat. Und da hatte ich dann den Plan, mit meinen Neffen zum einen die Seilbahn zu nutzen und dann, wenn ich mit der Seilbahn nach drüben gefahren bin, auf die richtige Rheinseite, dann auch in den Zoo zu gehen.
Ja, ich muss auf jeden Fall auch, das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, mal mit der Seilbahn zu fahren. Aber ich war letztens mit meinem Sohn im Zoo und dort habe ich was entdeckt. Das habe ich fotografiert und das würde ich jetzt gerne einmal in diesem Podcast vortragen. Denn von der Radrennbahn zum Elefantenpark. Der erste Bicycle Club Köln baute 1889 eine 400 Meter lange Radrennbahn an der Rieler Straße. Bereits 1892 fanden hier die deutschen Radsportmeisterschaften statt. 1895 sogar die Weltmeisterschaften. Die Bahn wurde mit einer Zementdecke versehen und war so auch für die berühmten Steherrennen nutzbar. Zu den Spitzenfahrern der damaligen Zeit gehörten auch die Kölner Jean Schorn und Peter Günther. In den 1920er Jahren wurde auf der Rieler Radrennbahn die ersten Motorradrennen gefahren. Nach dem Krieg wurde das Innere der Radrennbahn als Fußballfeld genutzt. Hier kickte bis 1954 der SC Preußen Delbrück. 1956 wurde die Rieder Radrennbahn abgerissen, die Fläche dem Zoo als Erweiterungsgelände zugeschlagen und seitdem ist es das Elefantengehege.
Witzig.
Das ist sehr witzig. Da steht nämlich ein großes Schild und das habe ich fotografiert und ich dachte mir, das muss ich auf jeden Fall hier mal vorlesen, ja. Also hier ist richtig, richtig Geschichte bei Parallelwelten im Podcast.
Ja, schade, dass es die nicht mehr gibt, sonst könnte man ja mit der Seilbahn fast von Deutz rüber und dann auf die Radrennbahn.
Ja, oder auch geil wäre, wenn es die einfach geben würde und es ist trotzdem noch ein Elefantengehege. Also beides gleichzeitig. Dass du so Rennen fährst und innen drin ist das Elefantengehege.
Ja, das stimmt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann würde ich auch auf jeden Fall wahrscheinlich meine Neffen dazu bekommen, hierher zu kommen, mich beim Radfahren zu beobachten und die Elefanten. Für Oskar wäre das bestimmt auch was.
Dann habe ich noch eine Frage für dich.
Ja.
Die Maskenpflicht ist jetzt vorüber in Deutschland. Außer, glaube ich, in den öffentlichen und auch im Supermarkt und so. Also ich trage die gefühlt immer noch überall, weil ich mir das auch so angewöhnt habe. Aber ich habe eine Frage für dich. Das ist vielleicht eine komische Frage, aber mir ist aufgefallen, gerade an Reisetagen, wenn man die lange auf hat, ist es bei dir auch so, du bist ja Ärztin, deswegen vielleicht ist es auch fast schon eine ärztliche Frage, wenn man die Maske auf hat und man isst dann oder trinkt was, man muss aufstoßen. Das brennt dann so krass in den Augen. Hast du das auch schon mal gehabt?
Nein, das heißt, dass du deine Maske nicht dicht genug trägst, würde ich sagen. Weil eigentlich, wenn du eine FFP2-Maske anhast, dann solltest du ja eigentlich das Metall an der Nase so dicht anlegen, dass ja nichts rauskommt. Das heißt, es sollte auch nicht in deinen Augen brennen.
Also ist das eigentlich ein Test, dass man mit einer Maske einmal rübsen muss und wenn dann nichts brennt, dann ist sie ordentlich auf.
Genau, das ist der klassische Rübstest, ja.
Alles klar, gut, dann haben wir das auch mal geklärt.
Den machen wir vor jedem
Dienst. Das ist dir noch nie passiert. Das hat noch nie in den Augen gebrannt bei dir.
Nee, wir machen das vor jedem Dienstbeginn und deshalb bin ich sehr gut darin, meine FFP2-Maske adäquat anzupassen.
Dann trinkt jeder erstmal einen Liter Cola und dann wird aufgestoßen.
Genau, und
dann,
eine Cola, ja,
die Maske Mentos. Sitzt gut.
Exakt. So läuft das.
Ja, nee, weil ich dachte mir, du bist einer der wenigen Ärzte, die ich so in meinem näheren Umfeld kenne. Deswegen frage ich dich das mal.
Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt irgendwie so ein bisschen auch, was heißt, ich war jetzt nicht schockiert, aber in Belgien war es ja auch so, dass es keine Maskenpflicht mehr gibt und dann tatsächlich als auch niemand mehr mit der Maske rumläuft. Ich hatte ja immer noch, toi toi toi, kein Corona und bin deshalb auch immer noch mit der Maske unterwegs, weil ich mich jetzt auch nicht, ich bin zwar geimpft und geboostert, aber gerade bei Omikron kann es einen ja trotzdem erwischen und da kann ich eben noch nicht sagen, dass ich jetzt schon eine Infektion durch habe und dadurch geschützt bin. Deshalb werde ich meine Maske auch vor allem auf Reisen und bei den aktuellen Inzidenzwerten auf jeden Fall auflassen. Und ich habe auch eigentlich einen lustigen Tweet gelesen. Jetzt kann man sich sozusagen gegen die Corona-Leugner mit den gleichen Waffen wehren. Jetzt kann man nämlich sagen, ich trage meine Maske, ich lasse mir doch von der Regierung nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Also jetzt ist sozusagen our time to shine und jetzt kann man sich auflehnen, indem man Maske trägt.
Ja, also ja. Nee, ja, das ist ein bisschen unglücklich einfach gelöst, denn dass das irgendwie zu Streitpunkten führt, aber die Menschen, die jetzt da rebellisch sein wollen, indem sie anderen sagen, die sollen keine Maske tragen, also den Punkt fühle ich halt auch nicht, ne? Aber gut. Ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir haben jetzt wir haben jetzt eine Stunde schon aufgenommen.
Eine Stunde.
Ich möchte noch zwei, drei Sachen erwähnen. Und ich habe sogar, ich merke gerade, es ist die lustige Geschichtenfolge von mir. Ich habe noch eine Frage für dich. Ich saß nämlich letztens im Flugzeug mit einem bekannten Politiker.
Ja.
Was denkst du, wer war das? Das ist eine geile Frage, kann man eigentlich gar nicht erraten, aber.
Nee, kann man nicht erraten. Du, von wo aus bist du geflogen? Von Köln aus.
Nee, also genau, also okay, ich erzähle erst die Story und dann kannst du erraten, vielleicht errätst du es ja. wenn du im politischen Geschehen aufgepasst hast, glaube ich, kann man es erraten, wenn man die Story hört. Weil
das heißt, jetzt kann ich mich nur blamieren.
Auf der einen Seite kann man mich jetzt, mache ich mich jetzt gerade sehr angreifbar und man kann mich haten. Auf der anderen Seite blame ich das aber einfach weiter auf die Deutsche Bahn. Okay. Weil ich bin von meinem Kumpel Penny, der hat 50. Geburtstag gefeiert. Ja, Penny, wenn du das hörst, 50 Jahre bist du geworden. Der hatte einen großen, oder der hat seinen runden Geburtstag Freitagabends in Berlin gefeiert und hat gesagt, er lädt mich und Leonie ein und freut sich sehr, wenn wir kommen. Wir hatten zum Glück meine Mama als Babysitter organisiert und dann sind wir mit dem Zug hingefahren nach Berlin, was auch noch in Ordnung war. Allerdings, da hatten wir einen schönen Geburtstag, allerdings waren, ich glaube, die Zugpreise für zurück und wir haben so eine Woche vorher gebucht. Es gab, glaube ich, der günstigste Zug für zwei Personen wäre bei 380 Euro gewesen, ja. Rückfahrt.
Ja.
Und wir haben halt vorher gesagt, wir fliegen nicht in Deutschland mehr. Also kann nicht mehr in Deutschland, also Kurzstrecke machen wir nicht mehr. Dann gab es aber diesen 140 Euro Flug für zwei Personen nach Düsseldorf.
Ja.
Und dann bin ich ganz ehrlich, auch einfach, dann haben wir unsere Prioritäten über Bord geworfen und sind für mehr als 200 Euro günstiger geflogen mit Eurowings von Berlin nach Düsseldorf. Jetzt hier an der Stelle natürlich, ich fahre super gerne Bahn und das macht auch Sinn, aber bei den Preisen, das ist ja wirklich Quatsch. Auf jeden Fall sind wir dann nach Köln geflogen, von Berlin. Und welche Partei hatte jetzt in Düsseldorf die hatten, glaube ich, einen großen Parteitag, in der NRW-Parteitag in Düsseldorf. Und der Chef dieser Partei war da. Und ich habe mich erst gewundert, warum so viel Polizeiaufgebot war. Und dann habe ich gecheckt, warum. Weil folgender Politiker an unserem im Flugzeug mitgeflogen ist. Du weißt es nicht?
Nee.
Christian Lindner. Christian Lindner, unser Finanzminister. Und weißt du, was witzig war? Christian Lindner ist Gruppe 2 beim Check-in. Genauso wie ich. Der war nicht mal, der war einfach Gruppe 2. Oder vielleicht ist er nur Gruppe 2 reingegangen, ich weiß es nicht. Aber
richtig am Boden geblieben. Auf jeden Fall,
der ist ganz weit hinten eingestiegen, genauso wie wir. Saß aber dann, wie ich erwartet hatte, trotzdem ganz vorne. Das ist auch noch eine Story, die, wenn man, schon mal was bei mir alles passiert, wenn ich zwei Wochen keine Rennen fahre, was da alles für Dinge passieren.
Der ist ja auch Vielflieger und als Vielflieger erinnert man sich oder gewöhnt man sich ja auch daran, einfach als Letzter einzusteigen, weil man dann die kürzeste Zeit im Flugzeug verbringt.
Das stimmt. Da hast du auch wieder recht.
Das heißt, da wäre ja blöd, wenn er sich als Erster reinsetzt. Aber, da fällt mir ein, was trägt er denn privat? Bei Gemischter Sack wurde ja schon mal gemutmaßt, ob Christian Lindner zu kurze Kapuzenpullis trägt.
Naja, der war, ich würde ihn nicht, es war glaube ich nicht privat, der hatte ganz normalen Anzug an.
Okay.
Aber er hatte ein unglaublich großes Polizeiaufkommen um sich herum, was natürlich auch Sinn macht, aber es war halt wieder witzig, blauäugig, wie ich da saß, dachte ich mir, boah, hier ist aber viel Polizei, warum ist hier so viel Polizei? Und dann so irgendwann so, ach guck mal, hier neben mir steht Christian Lindner, gar nicht gesehen.
Ja, aber noch zum Thema Bahnfahren kann ich auch nochmal, ich fahre jetzt eigentlich zu allen belgischen Rennen und jetzt auch wieder zu Roubaix mit der Bahn und ich denke mir dann immer so, ach wie klasse, man ist ja richtig günstig fürs Team, wenn man nur mit der Bahn kommt und nicht mit dem Flieger, aber man ist halt einfach so viel teurer, das ist halt so krass, weil man halt einfach mal für so ein Zugticket hin und zurück auf jeden Fall 150 Euro rechnen muss und wahrscheinlich, wenn ich mit dem Flieger von Köln irgendwie nach Brüssel fliegen würde, dann wird es wahrscheinlich pro Strecke irgendwie 18 Euro kosten. Das ist halt schon, also da muss ich auf jeden Fall was ändern, weil es ist ja teilweise grenzwertig und auch unsere englischen Teamkollegen, die könnten ja auch zu den ganzen belgischen Rennen, die ja direkt an der Küste eigentlich sind, oder jetzt auch zu den französischen Rennen, könnten die auch mit dem Zug kommen, aber Lizzie meinte jetzt auch, also Lizzie Banks, meine Teamkollegin, der Flieger hat 3 Euro gekostet. Und das Zugticket hätte halt 200 Euro gekostet. Und dass dann das Team, wenn es wirtschaftlich arbeiten muss und will, dann halt wahrscheinlich eher den Flieger bucht. Auch wenn es für die Fahrer von der Reise her angenehmer wäre, den Zug zu nehmen, ist ja dann irgendwie auch klar. Deshalb, für erschwingliche Zugpreise, um da wirklich auch eine Alternative darzustellen.
Ja, also ja, nee, also kann ich einfach zu 100% genauso unterschreiben, was du sagst. Also ich finde auch Bahnfahren, ich finde es auch einfach, also es macht Spaß, es ist entspannt, ich schaue gerne aus dem Fenster und lasse die Landschaft auf mich wirken. Ich finde es immer zum Beispiel auch gerade, wenn man als Radfahrer, Radfahrerin unterwegs ist, irgendwie, man kennt ja das Umland super gut und es ist immer nochmal witzig, die ganzen Strecken so von der, ja, von der Bahn aus zu sehen. Da weiß man immer, ach guck mal, hier bin ich schon mal lang gefahren, ach da fahre ich immer sonst mal lang so. Das finde ich schon gut, aber ja, definitiv. Also Bahnfahren muss erschwinglicher werden, also es kann nicht sein, dass es so teuer ist. Haben wir das auch definitiv mal thematisiert hier. Ich glaube, wir kommen langsam zu Ende, aber bevor wir die Podcast-Folge im Endeffekt komplett abschließen, würde ich noch drei Sachen gerne empfehlen. Die erste wäre, mein Kumpel Ruben Zipunke hat eine super intensive und spannende Doku rausgebracht, in der man ihn sehr gut kennenlernt. Und also ich habe mir die angeschaut, ich war wirklich an manchen Stellen berührt. Es hat mich motiviert und es war eine sehr, sehr gute Dokumentation. Ich glaube, da kann man einfach googeln, Ruben Zipunke Doku, oder man geht auf seinen Instagram-Channel, da heißt er, glaube ich, Ruben 10 Points, also Ruben TENPOINTS. Und das hat er normalerweise in seiner Bio auch. Super gute Dokumentation, vielleicht packe ich das auch in die Shownotes, dann könnt ihr einfach draufklicken. Das zweite ist, dass ich auch nochmal hier im Podcast offiziell der lieben Claudia danken will, die unsere Planzett-Outros gemacht hat, die Klavier-Outros. Meins habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Es ist sehr melancholisch und schon sehr nachdenklich und traurig. Passt manchmal gar nicht so, aber ich wollte es ganz genauso haben. Und Tanjas Outro ist fröhlicher, so viel kann ich schon sagen. Das kommt dann in deiner nächsten Gastfolge. Genau. Kann man das auch hören. Vielen Dank, liebe Claudia.
Vielen Dank.
Und der dritte Punkt, ich habe letztens eine nette E-Mail bekommen und da ging es um die Zipfeltour. Pascal and Friends Zipfeltour, das möchte ich einmal ganz kurz vorlesen, das ist nämlich für einen guten Zweck. Hallo Rick, ich mache ehrenamtlich die Pressearbeit für die Benefiz-Tour Pascal and Friends. In Gedenken an ihren viel zu früh verstorbenen Kollegen Pascal van Gassen fahren vier Mönchengladbacher Polizisten die sogenannte Zipfeltour, die sie 2019 begonnen haben und im Mai abschließen werden. Dabei sammeln sie Spenden für die Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf, den Wünschewagen des SASB und über die IPA, International Police Association, für ukrainische Polizisten und Polizistinnen und deren Familien. Bisher haben sie bereits 34.000 Euro an Spenden gesammelt. Es wurde gefragt, ob wir da mal das einfach publik machen können, hier im Podcast drüber reden, weil das einfach, ja, viele Spenden werden gesammelt durchs Radfahren und ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich auch dazu einfach den Link mal in die Shownotes packe, weil das wirklich was ganz Tolles ist, was Pascal and Friends Zipfeltour da macht.
Definitiv und sehr gerne in die Shownotes.
Apropos, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, wenn wir über Charity Tour reden, wie krass ist eigentlich dein Teamkollege Lachlan Morton, der hat auch noch eine richtig krasse Spendentour gemacht.
Ja, also das fand ich auch richtig, richtig cool. Ich hatte nämlich auch noch Kontakt mit dem Marketing, weil wir auch überlegt hatten, was kann man denn machen, um irgendwie auch dann als Team die Reichweite zu nutzen, Spendengelder zu generieren. Und daraufhin kam dann, ja, es ist was im Köcher und ich soll abwarten. Und dann war es ja auch fast zu erwarten, dass Lachlan sich wieder was ausdenkt. Und dementsprechend groß ist es dann auch geworden. Und ich glaube, am Ende sind 250.000 Euro zusammengekommen an Spenden. Ich glaube, das erste Spendenziel waren 100.000. Und das Spendenziel wurde dann immer erhöht, weil es einfach doch so große Wellen geschlagen hat. Das fand ich auch wieder schön und hat mich wieder sehr gefreut, Teil dieses Teams zu sein.
Ja, yes, das hat, glaube ich, die ganze Radsportwelt gefreut. 750.000. Er ist an einem Stück von München an die ukrainische Grenze gefahren, 1000 Kilometer. Ist dort dann, glaube ich, sogar mit jungen Ukrainerinnen und Ukrainern Rad gefahren, mit Vereinen. Es waren auf jeden Fall herzerwärmende Bilder und zeigt auch wieder, dass einfach EF, ja, marketingtechnisch war das ja die beste, für mich die beste Aktion, die so der Radsport zu diesem blöden Thema oder ja einfach zu dem Ukraine-Krieg beigetragen hat. Dementsprechend sind es verrückte Zeiten, aber es freut einen ja doch, wenn man vielleicht dann so ein bisschen entweder hier das Wort spreaden kann, wie gerade mit der Zipfeltour. Und ich glaube, besser kommen wir aus der Folge auch nicht mehr raus. Ich glaube, es ist schön, wenn wir so aufhören würden. Und Tanja, alles, was du noch sagen willst, jetzt ist deine Zeit.
Genau, ich wollte kurz noch zu dem Thema anmerken, dass ich natürlich auch da wieder so einen kleinen Reset hatte, geistig, als ich jetzt zu den Rennen angereist bin mit dem Zug. Und dann sitzt man eben in dem Zug und es ist dann relativ klar ersichtlich, eben auch, weil dann die Ströme zu den entsprechenden Schildern gehen und zu den entsprechenden Helfern, dass man einfach im Zug sitzt mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Und ja, da muss man dann auch immer mal wieder feststellen, dass die Probleme, die man dann hat, wie bei der Flandern-Rundfahrt aussteigen oder mal bei Dwarstor gedroppt zu werden, doch sehr, sehr kleine Probleme sind und man sich Tag ein, Tag aus glücklich schätzen sollte über die Privilegien, die man hat. Und dementsprechend gehe ich jetzt ein bisschen glücklicher in mein Wochenende und wünsche dir eine gute Rundfahrt in der Türkei und hoffe, du genießt auch dein schönes Leben als Radprofi.
Das tue ich. Uns geht's gut, wir sind sehr privilegiert und ja, wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen Entertainment liefern. Dann wird sicherlich noch eine zweite Parallelweltenfolge diesen April geben und natürlich auch noch die Gastfolgen stehen aus. Wir bleiben für euch am Ball. Danke fürs Zuhören und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Zwift.
Tschüss.
Ciao, ciao.